Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Das sind so die Einladungen, denen wir am liebsten folgen, das muss ich ehrlich sagen. Ne? So. Die Seele wird schon ein bisschen leichter, immer wenn wir Richtung Diepholz fahren. So geht uns das. Ja, ich habe herzliche Grüße mitgebracht aus der Gemeinde, in der wir unterwegs sind, Sarah und ich. Das ist die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Rinteln in der Christuskirche. Ganz herzliche Grüße von dort. Und ihr könnt auch ein bisschen an uns denken im Gebet. So. Bei uns waren ein paar Einschläge ziemlich heftig, so was Krankheit anbelangt und Verlust und so. Hat besonders unsere Band betroffen. Das wäre super, wenn ihr da an uns denken würdet. Das hat uns schon getroffen. So. Kann ich gerne auch so im persönlichen Gespräch nachher nochmal so vertiefen. Vielen Dank für den Lobpreis. Das waren ganz tolle Lieder. So. Ich muss nachher mal fragen, so nach ein paar, dass wir die mitnehmen. Das letzte Lied singen wir tatsächlich auch in Rinteln sehr, sehr gerne. Das ist eins unserer Favorites. Vielen Dank auch für die Einleitung, Lisa, dass du uns hast Anteil haben lassen so an deinem Leben, was so passiert, was Gott mit dir tut. So. Und die Jahre gehen ins Land, ne? So, das ist so. Ne? Taufe letztes Jahr und ich kann mich daran erinnern, als ich hier so in die Gemeinde kam, dass ich dich noch vom Kindergarten abgeholt habe. So, das ist schon ein bisschen her. Genau, genau. Aber jetzt genug aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt gehen wir in Gottes Wort rein. Und ich möchte euch am Anfang ein Bild zeigen oder ein Bild vor Augen malen. Ihr kennt das vielleicht, so Vorher-Nachher-Bilder. So, genau, wenn ihr einmal das nächste Bild, ja, genau, da kann man sichtbare Veränderungen sehen. Ne? Das Land ist ja trocken und dann kam der Regen so wie heute und es fängt an zu grünen. Das gibt es aber nicht nur in der Natur, das gibt es tatsächlich auch bei Menschen, wo man Menschen sieht, du kannst Vorher-Nachher-Bilder machen, ne? So. Und man sieht den Menschen regelrecht an, dass sie sich zum Guten verändert haben. Und man steht vor denen und fragt sich, was ist da Gutes passiert? Ne? Was ist da passiert, dass ihr Leben so zum Guten verändert wurde? Und ich habe dabei an einen Professor gedacht, den ich im Theologiestudium hatte. Der war schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter und Junggeselle. Und auf einmal gab es so unter uns Studierenden so das Gerücht, er hat eine Freundin. Ne? Wir konnten das erst gar nicht so richtig glauben, weil der nicht so irgendwie so drauf war irgendwie. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Aber es wurde immer lauter, dass dieses Gerücht, er hat eine Freundin, er will sich verloben und er will tatsächlich heiraten. Und dann war das Geniale dabei an der Geschichte, man sah das. Wie kann man das sehen? Eine andere Frisur, eine andere Brille, ne? So, der Bart anders gestutzt, die Klamotten anders, ne? So, der wurde umgänglicher, der wurde freundlicher. Und wir hatten tatsächlich auch den Eindruck, als Studierende, unsere Zensuren wurden besser. So, wir waren uns nicht ganz sicher, ob das damit zu tun hatte, aber das war so. Also man hätte wirklich so, ich hatte so ein altes Bild, so ein Prospekt von unserem Studium, da war der drauf und wenn ich das daneben dem gehalten hätte, was ich jetzt sah, das ist Vorher-Nachher-Bild. Ne? Was war passiert? Der Professor wurde geliebt. Ne? So, der hatte die Liebe neu entdeckt. Ne? So, da gab es jetzt jemanden, der ihn echt lieb hatte. Viele Jahre vorher bin ich zurückgegangen und habe wieder an jemanden gedacht, an einen jungen Mann. In der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, so die Größe wie hier, gab es eine kleine Erweckung. Da waren auf einmal junge Leute, ne? So. Ein ganzer Schwung, ne? So. Und wir konnten das erst gar nicht so richtig fassen. Zu diesen jungen Leuten gehörte auch ein junger Mann, der aus dem Drogenmilieu kam. Und als der so bei uns da ankam, der sah echt finster aus, ne? Wirklich. Also so richtig finster, ne? So richtig so eine düstere Wolke irgendwie über dem ganzen Leben, ne? So. Und der benahm sich auch so. Und je länger der bei uns war, also ich kann das nur so beschreiben, wie ich es als Jugendlicher wahrgenommen habe, als Teenager, wurde der anders. Ne? Diese finstere Wolke verschwand, seine Gesichtszüge entspannten sich und der wurde auch echt freundlich und nett und so. Ne? Und er selber hat das dann mal beschrieben in einem Zeugnis, ähnlich wie die Lisa uns das heute Morgen erzählt hat. Er hat gesagt, es gab ein Vorher in meinem Leben und dann habe ich Jesus Christus kennengelernt und seine Liebe, seine Güte mit ihm zusammen zu sein, hat mein Leben verändert. Er hat das so beschrieben, ne? Gerettet, befreit, neues Leben. So hat er das beschrieben, Vorher-Nachher-Bild. Und auf mich als jungen Christen hat das einen unwahrscheinlich starken Eindruck gemacht. Da habe ich gesagt, unter uns Leuten hier, unter uns paar Leuten, die nicht viele sind, eigentlich nicht die große Masse, nicht die große Menge, ist eine Kraft, ist etwas gegenwärtig, was Menschenleben echt verändert. So, ne, dass man wirklich sehen kann, dass ein Mensch anders wird, wirklich so. Das war für mich also ein ganz starker Grund, nachher einfach auch zu sagen, Jesus, ich möchte Theologie studieren, ich möchte in diesen Dienst gehen, ich möchte dabei sein, ich möchte Menschen helfen, dass sie das erleben, so gut ich das kann. So, Vorher-Nachher-Bild. Warum rede ich drüber? Ich möchte mit uns nochmal so einen Nachklapp auf Pfingsten machen. Ne? Wir haben letzte Woche schon Pfingsten gefeiert. Wir haben das in Rinteln getan, ihr werdet das hier getan haben. Und trotzdem möchte ich mit uns nochmal jemand angucken, ein Leben angucken, wo man auch so ein Vorher-Nachher-Bild machen kann. Und das hat was mit Pfingsten zu tun, mit dem Heiligen Geist. So der erste Gedankengang, das wäre die nächste Folie dann. So, wir wissen ja, Pfingsten, ganz wichtiges Fest bei uns Christen, Pfingsten, Geburtstag der Gemeinde Jesu. Und wie gesagt, vielleicht verstehen wir das nochmal tiefer, besser, nochmal anders für uns, wenn wir dieses Leben von Petrus anschauen. Wie das Leben von Petrus wirklich zum Guten verändert wird. Und ich fange mal an mit dem Vorherbild von Petrus. Das Vorherbild, ich erzähle uns ein bisschen was dazu. 7 Wochen vor Pfingsten war Petrus noch ganz anders drauf. Das war ein Freund von Jesus, der ihm gefolgt ist, der sogar versprochen hatte, als Jesus von seinem Tod sprach, ich bin immer an deiner Seite, auch in Gefangenschaft und in Todesgefahr, du kannst dich auf mich verlassen, ich bin bei dir. Ne? Der war so ein Typ, der gerne den Mund ein bisschen voll nahm, ne? So, der gerne immer vorne weg war. So, genau. Und dann wurde es wirklich eng für Jesus. Ne? Das erste Mal so im Garten Gethsemane, als Jesus Petrus wirklich gebraucht hätte, hat er nicht gebetet, hat er nicht mit seinem Freund gerungen, sondern der hat ein Nickerchen gemacht. Der ist ordentlich weggenickt, der hat geschlafen. So. Und auch in seiner Angst auf Jesu Angst auf dem Weg ans Kreuz ließ ihn Petrus alleine. Auch als Jesus, der beste Freund von Petrus, gefangen genommen wurde, ist Petrus ihm nur mit Abstand gefolgt. Der hat sich nicht für ihn ins Zeug gelegt. Im Hof der hohen Priester wurde er auch 3-mal gefragt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Ne? So, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und 3-mal verleugnete er seinen besten Freund. Und dabei haben ihn nicht mal irgendwelche Soldaten gefragt oder Leute vom Hohen Rat oder von der römischen Besatzungsmacht. Er wurde nicht gefangen genommen, er wurde nicht gefoltert, er wurde nicht unter Druck gesetzt. Eine einfache Frau aus dem Volk hat ihn gefragt, du gehörst doch auch zu Jesus. Man hätte damit rechnen können, dass Petrus eigentlich sagt, ja klar. So, ne? Hat er ja versprochen, ne? Ich stehe zu dir, und er tut es nicht. Petrus gerät in Panik, hat solche Angst und er ließ Jesus wieder alleine. Und das ist der Bibeltext, den wir da vorne haben. Ich lese uns mal Matthäus 26, 74 und 75. Wieder sagte Petrus, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht, und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Und hier wird es vielleicht auch für uns spannend, wenn wir so in unser Leben schauen. Haben wir schon mal so richtig versagt, so richtig? So? Die Menschen, die wir am liebsten haben, bitter enttäuscht, den Bock, den Fehler unseres Lebens gemacht. Etwas, wo man vielleicht denken würde, wo wir denken, wenn ich an der Zeit drehen könnte, wenn ich nur dran drehen könnte, ich würde das so gerne ungeschehen machen. So gerne ungeschehen machen. So gerne anders machen. Wenn ich nur einmal noch von vorne anfangen könnte und das richtig rücken könnte, gerade rücken könnte, ich würde das so gerne tun. Wisst ihr, ich habe solche Momente gehabt in meinem Leben öfter, ne, wo ich gedacht habe, wow, so. Ich weiß, als ich vor 10 Jahren hier anfing, das war so ein Moment, wo ich gedacht hätte, oh, da ist so viel schiefgelaufen, da ist so viel daneben gegangen, ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Ist das für Petrus möglich? Jesus stirbt am Kreuz und die konnten nicht nochmal irgendwie Dinge miteinander besprechen und gerade rücken. So sah es aus eigentlich. Und dann geschah das Unvorstellbare, das, was Jesus versprochen hatte. Ich stehe von den Toten auf, ich komme wieder, ich werde den Tod besiegen, ich werde den durchbrechen. Das passiert tatsächlich. Petrus hört davon. Und dann wird er sich gefragt haben, das ist ja kaum zu glauben, aber wenn das wirklich so ist, wird dieser Jesus auch für mich zurückkommen, für mich ganz persönlich? Hat das eine Bedeutung für mein Leben? Kann ich die Dinge nochmal gerade rücken? Wird er noch überhaupt nochmal mit mir zu tun haben wollen? Und genau das erlebt Petrus, dass Jesus auch für ihn aus den Toten zurückkommt. Jesus bleibt nicht im Tod, und weil Jesus seinen Freund Petrus echt lieb hat, ne, der liebt ihn echt, kommt er zu ihm an einem Strand eines Sees. Da hatte sich Petrus nämlich mit dem Rest der Jünger zurückgezogen, ne, aus Angst vor den Leuten, ne, wollten noch irgendwie neu anfangen, Jesus war ja nicht mehr da. Und dann kommt Jesus zu Petrus, frühstückt mit ihm, spricht mit ihm. Und ich gebe uns jetzt so einen Teil aus diesem Gespräch, und das ist die nächste Folie. Johannes 21, 15 bis 17. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Jesus gibt dem Petrus tatsächlich diese zweite Chance. Was hier nicht drin ist in diesem ganzen Gespräch, es gibt keine Vorwürfe und keine Verurteilungen, es gibt keine Worte großer Enttäuschung von Jesus in Richtung von Petrus. Ne? Hätte man denken können, dass der ihn erstmal richtig rund macht. Petrus, ich hatte so viel von dir erwartet, du hattest so viel versprochen und du hast so wenig gehalten, du hast mich so im Stich gelassen. All das tut Jesus nicht. Aber Jesus legt auch den Finger in die Wunde des Petrus. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, und dreimal fragt Jesus ihn nach seiner Liebe zu ihm. Dreimal. Und das ist spannend. Es kommt im Deutschen nicht so ganz rüber. Dreimal, bei den ersten beiden Malen fragt Jesus: Petrus, liebst du mich mit der göttlichen Liebe, mit Agape? Liebst du mich mit einer Liebe, die göttlich ist? So. Und der Petrus vorher hätte vielleicht gesagt: Na klar, mach ich. Aber der Petrus, der jetzt durch Versagen und durch Enttäuschung über sich selbst gegangen ist, ist nicht mehr großspurig. Er antwortet mit Philia. Und Philia bedeutet: Wenn ich irgendwas noch hinkriege in diesem Leben, dann ist das die Liebe eines Freundes für dich. Ich liebe dich wie einen Freund. Aber Gott, dich wie Gott zu lieben, ist viel zu groß. Und beim dritten Mal fragt Jesus dann auch so: Hey Petrus, Philia, wir sind doch noch Freunde. Ne? Wir sind Freunde. Sind wir? Und Petrus sagt nochmal: Ja, soweit ich sagen kann, Jesus, du weißt um mein Versagen, um meine Großspurigkeit, meine Feigheit. Ich will dein Freund sein. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will dein Freund sein. Und dann gibt Jesus Petrus eine neue Aufgabe, vertraut ihm neu, ne? So gleich. Ne? Nicht erst eine Bewährung, irgendwie 10 Jahre musst du erstmal das hier wieder gerade rücken. Er sagt: Lämmer und Schafe. Ne? So, das sind die Ausdruck für die Leute, die später an Jesus glauben, für die Kleinen und für die Schwachen und für die Großen und für die Starken. Das ist die zweite Chance des Petrus. Im Auftrag des großen Hirten, sich um die Herde Jesu zu kümmern. Was können wir davon mitnehmen bis hierhin? Dass die Liebe Gottes stärker ist als die Angst und größer als unser Versagen. Größer als unser Versagen. Ich weiß nicht, womit du dich rumquälst vielleicht, mit welchem Versagen. Aber ich kann dir sagen, dass Jesus größer ist, seine Liebe größer ist als dein Versagen. Und wenn dich da was quält, dann kannst du mit ihm sprechen, wie Petrus das getan hat, und das genauso erleben. Was das jetzt mit den Schafen und den Lämmern und dem Weiden auf sich hat, das weiß Petrus noch nicht genau. Jesus erklärt vieles und er gibt seinen Jüngern auch noch eine neue Perspektive. Das ist die nächste Folie. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, ne? Selbst in Rinteln und in Diepholz, ne? Das ist ganz schön weit weg von Jerusalem, selbst da. Jesus kehrt zum Vater im Himmel zurück, und zusammen mit den anderen Jüngern wartet Petrus jetzt auf den versprochenen Heiligen Geist, ne? So haben wir eben gehört. Er wartet in Jerusalem im Gebet auf den Geist Gottes, auf den Heiligen Geist, so wie es Jesus ihnen aufs Herz gelegt hat. Das ist quasi der erste Schritt nach all der Angst, dem Versagen, nach der Panik. Jetzt laufen die Jünger Jetzt läuft Petrus nicht einfach weg. Die Jüngergruppe löst sich nicht einfach auf, die geht nicht in die Versenkung an irgendeinen See, sondern sie bleiben in Jerusalem. Und in Jerusalem sind die Feinde immer noch in der Nähe, ne? Die Jesus ans Kreuz gebracht haben, die sind immer noch da. Aber sie bleiben zusammen im Gebet, richten sich auf Gott aus und warten auf das Versprechen Jesu, auf den Heiligen Geist. Ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn das jetzt unser Auftrag wäre für die kommende Zeit? Wenn Gott dir heute sagt, jetzt ist erstmal dran, dass du betest, dass du wartest auf das, was ich mit dir tun will, dass du wartest auf das Eingreifen von mir in deinem Leben. Ne? So. Du hast das vielleicht lange nicht mehr erlebt, aber jetzt warte, jetzt zieh dich zurück ins Gebet, höre neu darauf, was ich dir sagen will, warte darauf, dass ich etwas tue in deinem Leben. Wage den Rückzug ins Gebet. Wie wäre das, wenn wir neu anfangen würden zu beten und auch wirklich glauben würden, was wir beten? Ne? So, mir geht das manchmal so. Ne? So mir sagen Leute öfter, geht euch vielleicht nicht anders, bitte bete mal für mich. Ne? So, und ich sage dann meistens ja, ne? So, das ist so. Und ich merke dann manchmal, dass ich denke, boah, das ist aber eigentlich eine Nummer zu groß für mich. Ne? Und dann macht es erst manchmal langsam Klick und ich denke, es ist aber nicht zu groß für Gott. Für ihn nicht. Ne? So. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich dann gleich bete. Ne? So. Damit ich es nicht vergesse. Ne? So. Manchmal schreibe ich es mir auch auf, dann vergesse ich es nicht, aber gleich beten und dranbleiben ist gut. Ne? So. Und wir haben im Moment eine lange Liste von Leuten bei uns in der Gemeinde, die krank sind. Ne? Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Ne? Herzinfarkt, Krebs, das ganze Programm. Ne? So. Und dann tut es so gut, dass du beten kannst. Ne? Dass du auch mal zu jemand die Hand auf die Schulter legen kannst und sagen kannst, also ich bete für dich und ich mache das jetzt gleich. Ne? So. Und dass Gott dann wirklich auch Gebet beantwortet. Ne? Dass man wirklich erlebt, da gibt es eine Krankheit und es wird besser tatsächlich. Es wird besser. Ne? Ich kann das nicht machen, Gott macht das. Wie wäre das, wenn wir neu lernen würden, zu beten, uns das aufs Herz legen zu lassen, für Menschen zu beten. Und dann haben die da gewartet und sie haben gewartet und das war wahrscheinlich eine ganz spannende Frage. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen. Was bedeutet das? Was wird passieren, wenn der kommt? Wie soll das aussehen? Was soll geschehen? Und vielleicht hat Petrus sich gefragt, ja, eigentlich bin ich ja wieder fein mit Jesus, aber wird dieser Heilige Geist auch zu mir kommen? Ich lag ja so daneben. Wird er mir wirklich auch helfen, die Schafe und die Lämmer zu weiden? Wird mir Jesus von seinem Geist geben? Vielleicht hat er sich das gefragt. Und dann kommt der Heilige Geist. Das ist der nächste Gedankengang, der zweite Punkt der Predigt. Der Heilige Geist kommt. Ich lese uns mal Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und dann hat das Warten ein Ende. Wir haben es eben gehört. Wieder sind alle zusammen und der versprochene Heilige Geist kommt. Und das war nicht, während sie beteten oder anbeteten, die waren einfach zusammen. Und der Heilige Geist kommt. Die Bibel betont das, denke ich, so besonders, dass sie einfach zusammen waren, weil der Heilige Geist wirklich ein Geschenk Gottes ist. Ne? Den kannst du nicht einfach herbeibeten, du kannst dich für ihn öffnen, natürlich. Wir tun das im Gottesdienst, wir beten, aber er ist immer ein Geschenk. Und so kommt der Heilige Geist zu den Menschen durch Gottes souveränen Willen. Er wird nicht irgendwie herbeigebetet, ne? So herbeibeschworen irgendwie. So ist das nicht. Und dieser Heilige Geist kommt wie ein Sturm. Also ich hätte da gerne Mäuschen gespielt. Ich wäre gerne dabei gewesen. Der Heilige Geist kommt mit Feuerflammenzungen. Der Heilige Geist erfüllt die Versammelten und sie können danach in fremden Sprachen sprechen. Das war nämlich so, in Jerusalem war gerade ein großes Fest der Juden. Da waren Menschen aus allen Ecken des Römischen Reiches. Und diese Menschen aus allen Ecken verstehen auf einmal die Jünger und die Jüngerinnen von Jesus. Und die können, obwohl sie das nicht eigentlich gelernt haben, Latein sprechen. Die können Griechisch sprechen, die sprechen Persisch, die sprechen Ägyptisch. Was für ein Moment. Der Geist Gottes kommt kraftvoll, dynamisch und er kommt verbindend. So. Ganz dunkel erinnert man sich an den Turmbau zu Babel, ne? So, und wo Gott gekommen ist und einmal so eine Sprachverwirrung angerichtet hat, ne? Und seitdem können wir uns nicht mehr so gut verstehen, ne? So, ich spreche immer nur noch ein paar Brocken Farsi, ne? So, das Nötigste kann ich und meiner Frau sagen, dass ich sie lieb habe. Aber da ist noch die Sprachverwirrung. Aber hier war das anders. Das hört hier auf. Menschen verstehen sich durch den Heiligen Geist. Und die anderen, die das miterleben, sind vollkommen erstaunt. Ein paar versuchen, sich das irgendwie zu erklären. Und haben gesagt, ja, die haben schon ein paar Bier zu viel getrunken an dem Sonntagmorgen. Ne? Die waren schon irgendwie nebenan in der Kneipe und so. Eins ist aber klar, was hier geschieht, sprengt den Rahmen. Neues bricht auf, wird freigesetzt, kommt in Bewegung. Ja, da kommt was in Bewegung. Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist wird gestartet. Und sie startet kraftvoll und feurig. Und sie spricht die Herzenssprache der Menschen. Ne? Menschen verstehen das Evangelium in ihrer Sprache. Und diese Gemeinde, die hier loslegt, die wird Kranke heilen und die wird Tote auferwecken. Und Gefängnistüren werden sich öffnen. Gemeinde wird in der Kraft des Heiligen Geistes geleitet. Und das Evangelium von Jesus Christus wird in die ganze Welt getragen bis heute. In der Kraft und in der Dynamik des Heiligen Geistes. So ist das. Bis heute, bis zu uns hier. Darf ich uns heute Morgen eine Frage stellen? Kann sowas wie Pfingsten heute noch passieren? Könnte der Heilige Geist neu kommen und Menschen und Gemeinden neu durchstarten in seiner Kraft? Könnte mir und dir das heute passieren? Würden wir das wollen? Würde ich das wollen? Ja, sehe ich genauso. Amen. Ich habe mich lange gefragt, bin ich vielleicht nicht doch eher ungeeignet oder überhaupt würdig dafür? Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass das heute passieren kann. Ich glaube, dass Gott das möchte, dass Jesus das möchte, dass der Heilige Geist neu kommt, dass wir ein neues Pfingsten erleben. Die ersten Jünger und Jüngerinnen haben Jesus einfach beim Wort genommen. Sie waren offen dafür und haben darauf vertraut, dass Jesus sein Wort hält. Und ich glaube, wir dürfen das heute auch neu erleben. Wir werden nicht dazu gezwungen, uns wird es nicht übergestülpt, aber wir sind herzlich dazu eingeladen. Die Tür steht offen. Der Heilige Geist will neu wirken. Der Heilige Geist setzt uns frei. Ich habe euch ja das Vorherbild von Petrus gegeben. Jetzt gebe ich euch das Nachherbild. Das kommt jetzt. Das ist der dritte Gedankengang. 50 Tage sind vergangen. Pfingsten, Gottes Geist kommt auch auf Petrus. Und aus dem ängstlichen, feigen und versagenden Petrus wird auf einmal ein feuriger Prediger, der vor über 1000 Leuten steht und er bezeugt seinen Freund Jesus, den Auferstandenen. Und er lädt zum Glauben an ihn ein. Ich lese uns Apostelgeschichte 2, Vers 36. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das ist mal ein Statement, ne? Für jemanden, der Angst hatte, der sich gefürchtet hat, vor Leuten was zu sagen. Der steht da vor den Leuten wie eine Eins und sagt, das ist Jesus. So ist das. Und Gottes Geist hat ihm dazu die Mut und die Kraft gegeben. Er hat ihm die Kraft gegeben und den Mut, sich seinen Ängsten zu stellen und sie zu überwinden. Denn wie gesagt, die Leute, die Feinde von Jesus und von den Jüngern, die Leute, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, die waren noch da, die standen vielleicht um die Ecke, die haben das mitbekommen. Die Leute, vor denen Petrus und die Jünger so Angst hatten, dass sie sich zurückgezogen haben, hinter dicke Mauern, dann an einen See. Die Leute, die richtig Macht hatten, den Jüngern und Petrus Ärger zu machen, die Leute waren immer noch da. Aber heute ist es anders. Heute verleugnet Petrus Jesus nicht. Heute läuft er nicht weg. Heute steht er zu Jesus. Und er erzählt den Menschen, der versammelten Menschenmenge von diesem Jesus, von Jesus Christus. Heute hat er keine Angst, heute predigt er das Evangelium. Und die Worte treffen, sie berühren Menschen, Menschen kommen zum Glauben. Das ist ein Petrus, der verändert, ist ein anderer Petrus. Und das hat ganz stark mit der Präsenz, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes zu tun, die in ihm ist, die mit ihm ist. Petrus ist nicht alleine. Was hilft ihm, seine Ängste zu überwinden? Ein Gedanke, der mir gekommen ist, ich habe vom Heiligen Geist gesprochen, steht in 1. Johannes 4, Vers 18. Ein ganz kostbarer Vers. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. So ist das. Petrus hat durch den Geist Gottes diese vollkommene Liebe neu erlebt und das hat ihn seine Angst überwinden lassen. Und so setzt Gottes Geist ihn wirklich frei und zum Segen für viele Menschen. Petrus erlebt wirklich durch seine Angst, durch sein Versagen die Liebe Gottes in Jesus. Und sie bringt ihm eine tiefgreifende und heilsame Veränderung. Ich glaube, dass Gottes Geist heute noch derselbe ist. Er kann Petrus freisetzen und er kann dich und mich freisetzen. Der Heilige Geist kann uns helfen, unsere Ängste zu überwinden. So. Und ich rede nicht als einer irgendwie, der keine Angst hätte. Ne? So. Wenn ihr meinen Arzt fragen würdet, der würde euch genau sagen, wie es mir geht. Ne? So. Es gibt Angst. Es gibt Angst vor Menschen. Es gibt Angst vor der Zukunft. Es gibt Angst zu versagen. Es gibt Angst vor Krankheiten. Und es gibt Angst vor dem Tod. Ne? Und ich will die gar nicht kleinreden oder schwachreden. Die sind einfach da. Und die sind da. Ne? So. Angst davon, Menschen von Jesus zu erzählen. Was sind deine Ängste heute Morgen? Ich glaube fest daran, dass Gottes Geist uns helfen kann, wirklich mit unseren Ängsten fertig zu werden. Sie zu überwinden, so dass wir nicht in unseren Ängsten stecken bleiben, dass echte Veränderung möglich ist. Bei Petrus war das ein Prozess. Es fing an mit Versagen, das ging weiter mit Verstecken, das ging los mit Rückzug. Aber es gab auch eine neue Begegnung mit Jesus, ein Warten im Gebet, auch ein Prozess. Das war nicht nur ein Moment und alles war klar, es hat auch Zeit gebraucht. Aber dann hat der Heilige Geist wirklich den Knoten gelöst. Ne? Der hat das aufgedröselt, so ganz behutlich, so auseinandergezogen, bis der Knoten wirklich weg war. Wie wäre das, wenn Jesus Christus uns der Heilige Geist heute Morgen einlädt, wag den Prozess, steig ein in den Prozess, wag es neu. Wag dich deinen Ängsten zu stellen und lass mich bitte dran, ich will dir helfen. Der Heilige Geist will dir helfen, Gottes kraftvolle Gegenwart will unsere Knoten lösen. Ich komme zum Schluss. Der Heilige Geist setzt uns frei. Update 2025. Ich habe es eben ja schon mal so gesagt. Was machen wir jetzt mit Pfingsten? Ne? Letzte Woche gefeiert. Pfingsten, das erste Pfingsten ist ja auch schon so lange her. Hat das noch was mit uns zu tun im Jahr 2025? Ne? Manche Theologen sagen ja, das war damals alles so eine einmalige Sache mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Sache in der Heilsgeschichte gewesen. Das gab es nur einmal. So. Ich würde sagen, ja, sicherlich war das ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber ich glaube, dass er heute noch unter uns wirken will, dass er neu wirken will. Und dass sich das so anfühlen kann wie ein neues Pfingsten unter uns. Dass wir ein Update bekommen der Kraft und der Liebe Gottes. Und dass uns das befreien will von Angst, freisetzen will. Angst, die uns lähmt, unser Leben mit Gott zu führen. Ich glaube, dass er uns freimachen will, ängstlich zu sein. Wirklich so. Das mag Schritt für Schritt gehen, aber ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir in Angst und Furcht und Zittern leben. Ich glaube, dass er uns Mut und Kraft schenken will für unser Leben in dieser Welt zu führen, dass es Gott wirklich eine Freude ist. Dazu lädt der Heilige Geist uns ein, neu seine Liebe zu erleben. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß, ich habe mit einer Dame diskutiert, sagte, ich kann das gar nicht so. Durch meine Lebensgeschichte, das ist so schwierig für mich, überhaupt sowas wie Liebe zu empfinden. Ne? So, ist gar nicht so einfach. Und da glaube ich einfach, dass Gott das aber tun kann. Dass Gott dich wirklich erfahren lassen kann, ganz tief in deinem Innern, dass du geliebt bist, dass du kostbar bist und unendlich wertvoll. Ne? So, dass dich das so sehr berührt, dass du es weißt, ne? Dass du geliebt bist. Auch wenn das früher nicht so möglich war. Ich glaube, dass wir auch freigesetzt werden von unserem Versagen. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns neu aufrichtet und uns schmecken und kosten lässt, wie die Vergebung Jesu ist, dass wir das erleben können. Auch nach einem völligen Versagen, nach einem völligen Runtergefahrensein, dass der Heilige Geist einfach sagt, hey, da gibt es einen Neuanfang, da gibt es einen neuen Start, da gibt es Vergebung, da gibt es ein Durchstarten. Das ist nicht das letzte Wort. Das ist heute möglich, durch die Liebe Gottes im Heiligen Geist. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist uns fit macht, frei macht für die Zukunft. So. ich habe mich echt eben einen Keks gefreut, so, dass Lisa die Einleitung gemacht hat. Ich habe gedacht, davon bräuchten wir ganz viele mehr. Teenies, die Einleitungen machen und predigen, und ich setze mich hin und ich höre gerne zu. Sehr, sehr gerne. So. Ich glaube, dass wir persönlich eine Zukunft haben, dass Gott uns das schenken will durch den Heiligen Geist, dass er uns dafür freisetzen will, so für alles, was noch kommt. Und ich glaube, dass wir das auch als Gemeinden haben. Ich glaube das. Ich glaube das zutiefst. So in manchen Kirchen und der Christenheit spricht man im Moment von einem Sinkflug, ne, weil die Mitgliederzahlen runtergehen. Ich glaube auch, dass es aufwärts geht. Ich glaube das, weil Gott der Gleiche und derselbe ist und dass er uns, weil er uns eine Zukunft schenken will, ohne Angst in seiner Liebe, wo Segen auf uns wartet und wo wir Segen teilen können mit anderen. So, jetzt bin ich fertig. Amen.